In diesem Monat geht's los mit der Club-WM, ja, die große Unbekannte. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Fansupport. Denn die gelbe Wand zieht natürlich nicht um in die USA, die gehört nach Dortmund. Aber wie wird der BVB-Support sich dann anhören? Wie wird er aussehen? Unsere Fanclubs aus dem Gastgeberland, und das sind nicht wenige, sind da was am Planen dran. Mein Name ist Christoph Böhkamp und los.
Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1&1.
Hallo aus Dortmund, wir sitzen in der BVB-Geschäftsstelle an der B1. Wir, das sind in diesem Fall aber nur zwei von drei, nämlich Sebastian Schneider und ich. Thilo ist aus den USA zugeschaltet. Thilo, hi.
Ja, schönen guten Morgen von hier.
Die Karte hast du direkt ausgespielt, bei uns ist natürlich schon abends. Thilo, fangen wir mal bei dir an. Erzähl mal bitte, wo wir dich jetzt genau erreichen und für die, die dich nicht kennen, wer du eigentlich bist.
Ja, Thilo, gebürtig aus Berlin, seit den frühen 90ern mit dem BVB-Bacillus infiziert. Ich bin momentan in L.A., seit 25 Jahren reise ich eigentlich regelmäßig in die USA und vor mittlerweile genau 09 Jahren bin ich auch permanent ausgewandert, war die ersten Jahre in New York und bin jetzt, wie gesagt, in L.A., daher hier die Morgenzeit,
Weiter weg zeitmäßig könntest du gar nicht sein, quasi. Aber du hast gerade schon gesagt, so ein bisschen New York, das ist jetzt so ein bisschen zu kurz gekommen, würde ich sagen, weil in New York, du, der BVB, Brooklyn, da ist ja einiges passiert. Erzähl mal.
Ja, klar. Eigentlich seit ich hier bin, habe ich mich eigentlich immer für Borussia engagiert. Natürlich ein großer Teil meines Lebens gewesen und als Gründer der Brooklyn Borussen, die sicherlich mittlerweile der präsenteste und auch größte Fanclub in den USA sind, habe ich mich da in meinen ersten Jahren verdingt. Ich bin aber auch fast zu allen Sommertouren gefahren, habe mit vielen Fans aus ganz Nordamerika gesprochen und das jetzt nochmal in meiner neuen Rolle etwas vertieft, um Fans halt auch vor Ort über das ganze Land verteilt zu treffen und auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wie man denn Dortmund am besten unterstützen kann.
Okay, dann neue Rolle. Erzähl, was ist die neue Rolle?
Ja, durch die Arbeit mit den Brooklyn Borussen, die auch mit Basti, der jetzt auch dabei ist, sehr viel zusammen gemacht haben, hat sich das quasi so ergeben, dass das, was wir da im Kleinen gemacht haben, die Idee war, das ein bisschen zu skalieren und auch die Unterstützung anderen Gruppen und Fanclubs zukommen zu lassen. Und wie gesagt, da ich ja, denke ich mal, mittlerweile schon ein relativ großes Netzwerk habe an Fans, die hier lokal vor Ort in den USA sind und in ganz Nordamerika, haben wir sozusagen im Zuge dieser Club-WM auch so eine Rolle geschaffen als Fan-Liaison, Officer oder Supporter, Koordinator, wie man auch immer das nennen möchte, um halt einen zentralen Anlaufpunkt zu schaffen für Leute, die halt Fanclubs haben, die Fragen haben zu Spielen, Karten, alles Mögliche, wenn es halt darum geht, den BVB in den USA irgendwie zu verfolgen oder auch zu unterstützen.
Okay, sehr schön. Basti, wir beide arbeiten auf derselben Etage, auf der dritten Etage in der Geschäftsstelle, aber in unterschiedlichen Abteilungen. Du gehörst offiziell zur Orga, ich zur Kommunikation. Erzähl mal, was du bei Borussia Dortmund machst.
Ich bin in der Abteilung Fanangelegenheiten seit nunmehr 8 Jahren, Schwerpunkt internationale Fans und Fanclubs. Und jetzt, wie Thilo gerade schon gesagt hat, aktuelles Hauptaugenmerk ist eben die USA durch die anstehende Club-WM. Und wie jetzt auch alle schon mitbekommen haben, allein schon, dass Thilo in den USA ist, ist mir schon viel geholfen, weil dann meine Abende nicht mehr so lang sind.
Man könnte quasi so einen Schichtdienst machen.
Ja, also ja. Genau.
Jetzt. Internationale Fanclubs, ich habe ja mitbekommen, dass wir mehr als 1000 Fanclubs mittlerweile haben. Kannst du ungefähr, ich weiß nicht, ob du es aus dem Kopf sagen kannst, sagen, wie viele Fanclubs wir auf der Welt haben und inwiefern, ich gehe davon aus, die auch tatsächlich auf allen Kontinenten verteilt sind?
Wir sind de facto auf jedem Kontinent.
Ja.
Und wir haben über 200 internationale Fanclubs.
Okay.
Jetzt haben wir da die kleine Ausnahme, dass wir ja immer von der deutschen Region, also Dachregion reden, wo alle die Deutsch sprechen, die haben wir so ein bisschen außen vor. Wir haben natürlich auch super viel in Österreich und der Schweiz. Aber für mich der Hauptaugenmerk ist tatsächlich alles, was Übersee ist.
Ja.
China, Afrika und eben die USA.
Sehr gut. Der Grund, warum wir drei heute nochmal virtuell zusammensitzen, ist ja, wir waren vor einigen Wochen gemeinsam in Cincinnati, Ohio, eine Stadt, in der Borussia Dortmund während der FIFA-Club-WM zwei seiner drei Gruppenspiele austragen wird. Ja, und nicht nur wir drei haben uns in Cincinnati getroffen, es war noch eine Menge anderer Borussinnen und Borussen da. Die Überschrift, sage ich jetzt mal, über dem Treffen war, dass BVB US Fanclub Leader Summit, so hieß es auch offiziell, also das Treffen von Vertretern einiger BVB-Fanclubs aus den USA. Basti, wie kam es jetzt zu dieser Idee und was hast du dir von diesem Treffen eigentlich konkret erhofft?
Ja, also wir haben in den USA knapp 45 offizielle BVB-Fanclubs und die sind mal mehr und mal weniger aktiv. Und aktiv heißt in diesem Zusammenhang, dass sie schon mal sehr eingeschworene Haufen sind, sich regelmäßig treffen und eben morgens zur angesprochenen unchristlichen Uhrzeit in der Kneipe sitzen, um eben Borussia Dortmund zu gucken. Und wir wollten in allererster Linie mal alle US-Fanclubs an einen Tisch bringen, die sich eben auch für die Club-WM interessieren und vor allem auch mit den Leuten vor Ort da sein wollen oder sind. Wir wollten die untereinander vernetzen, die Erwartungen von den einholen, die Wünsche an den Verein so ein bisschen evaluieren. Und selbst auch ein Stück weit Erwartungsmanagement betreiben.
Ja.
Und natürlich wollten wir uns aber auch die Stadt Cincinnati angucken. Also wir haben da die zwei von dir schon angesprochenen Spiele. Und da sind wir natürlich auch neugierig geworden. Und so war das ein perfect fit, dass wir das unser West Fanclub Summit dort stattfinden lassen konnten.
Ja, ich glaube, zu Cincinnati werden wir alle drei gleich noch einiges sagen, weil ich behaupte mal, die Stadt hat uns nicht ganz unbeeindruckt zurückgelassen. Ich war ja zusammen mit Kameramann Kevin da vom BVB-TV, um dieses Treffen zu dokumentieren, also für die unterschiedlichsten BVB-Kanäle. Und wer auch mit dabei war, war Marc Lingenhoff, der Leiter unseres Büros in New York. Marc hat also quasi bevor das Programm losging, alle sitzen zusammen in einem Raum, so ein paar einleitende Worte gesagt, natürlich auf Englisch, keine Sorge, ich fasse das dann gleich nochmal zusammen. Aber wir hören mal kurz rein, was Marc den BVB-Fans mit auf den Weg gegeben hat.
How can we make this summer the best experience of our fan life and take and create memories? And an unforgettable experience. So that's why we are together. Looking forward to your ideas. Be open-minded. Challenge us. I'm really, really excited to hear what you have in mind and how we can capitalize on this amazing opportunity in the summer.
Also, er spricht da schon so eine Einladung an die Fanclub-Vertreter aus, Basti, so wie du das gerade eigentlich auch schon gesagt hast. Jede Idee auch zu formulieren, den BVB auch ja, herauszufordern, Wünsche zu äußern. Für mich war so die Überschrift über dem Wochenende, wir werden diesem Turnier in den USA bestimmt nicht die Fankultur überstülpen können auch, die wir von der Südtribüne gewohnt sind. Und wenn wir schon so engagierte BVB-Fans vor Ort in den USA haben, ja dann lass uns doch mal erfahren, wie die sich den konkreten Support während dieser Club-WM vorstellen würden, wie sie ja den BVB-Fanclub im Stadion mit Leben füllen wollen und ja, inwiefern würdet ihr zustimmen? Also war es das am Ende, was wir da herausfinden wollten?
Ja, auf jeden Fall, aber wir müssen ein bisschen vorne anfangen. Also Dortmund ist insbesondere durch die Südtribüne und die gelbe Wand ein jedem bekannt. Mhm. Und wenn ich international unterwegs bin, und ich habe jetzt auch schon einige Länder gesehen mit Borussia Dortmund, und ich von BVB-Fans überall auf der Welt angesprochen werde, dann wollen die eben im Stadion sein und einmal im Leben auf der Süd stehen. Yellow Wall, genau. Und jetzt haben wir halt das Pflichtturnier in den USA. Und so, ich denke, so ehrlich können wir an dieser Stelle schon sein, wird das Stadionerlebnis und der Support ganz anders aussehen, als wir das hier in Dortmund gewohnt sind. Und das ist gerade angesprochen, wir stülpen natürlich gar nichts über, aber unsere US-Fans wollen halt eben gute Gastgeber sein und die wollen die Spiele vor der Haustür nutzen, um zu zeigen, dass auch sie supporten können. Wie auch immer dann der Support aussehen wird, wird sich dann noch zeigen. Aber einige von denen waren ja eben auch schon auf der Süd, waren hier in Deutschland schon in Stadien, wissen ja auch, wie es läuft, was möglich ist und was eben der nicht möglich ist.
Thilo, machen wir mal einen kurzen Schritt. Sag euch auch noch was dazu, sehr gerne, sorry.
Ja, wenn ich da kurz einhaken kann, ich denke, wir müssen natürlich auch bedenken, dass die Szene hier noch relativ klein und auch sehr heterogen ist. Ne? Wir haben hier die Bandbreite von Leuten, die halt, wie gesagt, schon öfter im Stadion waren, vielleicht auch in der Süd, vielleicht da sogar ein paar Verbandlungen haben mit der aktiven Szene in Dortmund. Und dann haben wir halt Fans, die dort viel weniger engagiert sind, die vielleicht nur ein, zwei Mal in Dortmund waren oder vielleicht auch sogar auch noch gar nicht. Und zum Beispiel auch in den lokalen Szene vielleicht vernetzt sind. Also wir haben Leute dort gehabt beim Summit, die in der lokalen Ultraszene ihrer MLS-Clubs aktiv sind und natürlich eine ganz andere Idee haben, wie so Support aussehen kann, und Leute, die halt damit nichts am Hut haben. Ich persönlich sehe es halt auch so, wir werden halt einfach mal schauen, wie das konkret am Ende rauskommt. Ich bin auch ein Fan davon, das einfach simpel zu halten. Support ist ja nicht unbedingt eine Frage von wie groß und bombastisch, sondern wie authentisch. Und ich denke, da gibt es immer noch eine Menge Möglichkeiten, das zu tun. Und wir werden unser Bestes geben, den Leuten da so gut wie möglich auch von unserer Seite Unterstützung zu geben, um halt ihren Support und ihre Liebe zum Verein noch irgendwie ausdrücken zu können.
Ich wollte noch mal einen Schritt zurück machen vielleicht mit dir, Thilo. Und zwar werden sich mit Sicherheit einige hier auch fragen, ich will Borussia Dortmund jetzt nicht kleiner machen, als es ist, aber man hat natürlich international, gibt es riesengroße Fußballnamen, ne? Zum Beispiel aus Spanien, Barcelona, Madrid, keine Ahnung, Man City, Paris Saint-Germain, mit denen wir auch in Konkurrenz sind. Wie werden denn US-Amerikaner BVB-Fans, also zu BVB-Fans, was zieht die Leute bei dir in dem Land so zu Borussia Dortmund?
Das ist immer eine faszinierende Frage, und das ist auch eine Frage, die jedes Mal aufkommt, wenn zum Beispiel deutsche Besucher meinetwegen in die Bandabau kommen und mit den Brooklyn Borussen irgendwie Spiele gucken. Wie kommt es eigentlich dazu, dass ihr Fans seid? Ja. Weil wenn die dann sehen, die sind ja auch richtig dabei, dann denken die sich, das ist ja irgendwie total krass. Ich würde das immer unterteilen in zwei Sachen. Ne? Das eine ist, wie kommen die zum Verein? Und das andere ist, warum bleiben die da? Das Wie zum Verein ist total unterschiedlich. Das hat so die Bandbreite von Christian Pulisic, Gio Reyna hat mich darauf aufmerksam gemacht. Oder ganz trivial, ich habe irgendwie bei einem populären Fußball-Videospiel Borussia Dortmund als meine Mannschaft ausgesucht, weil halt das Gelb so rausgestochen hat. Und dann habe ich immer mit denen gespielt. Oder ich habe die halt in der Champions League gesehen. Oder ja, zum Beispiel, wir haben in New York auch eine relativ stark, und wahrscheinlich auch in Chicago, eine relativ starke polnisch-amerikanische Gemeinschaft, also die Lewandowski, Blaszczykowski, Piszczek Connection.
Okay.
Das sind alles so Einstiegspunkte, aber das Wichtige ist ja eigentlich nicht, wie werde ich darauf aufmerksam kommen, sondern warum bleibe ich dabei. Und die Leute, die Fans werden, ich glaube, die werden einfach von Borussia Dortmund angesprochen durch diese Passion. Gelbe Wand, hat Basti ja schon erwähnt, einfach dieses Stadionerlebnis, dieses Gemeinschaftsgefühl, was schwer in Worte zu fassen ist, aber irgendwie in diesen Bildern, in den großen Spielen, auch wenn die Mannschaft sich reinhaut und an eins wird mit den Fans, ich glaube, dass dieser Funke, der kann sogar ein paar tausend Kilometer weit springen. Und ich glaube, das ist, was die Leute fasziniert. Und je mehr sie dann sich mit dem Club auch auseinandersetzen und darüber erfahren, und das ist ja heutzutage etwas einfacher als noch vor 20, 30 Jahren, dank des Internets und der sozialen Medien, desto mehr verstärkt sich auch dieses Gefühl, das ist halt irgendwie anders und lebt halt mehr von dieser Gemeinschaft, und sie wollen dann Teil dieser Gemeinschaft bleiben.
Und dann dran zu bleiben, ich sage jetzt mal Samstag 15:30 Anpfiff, in New York geht's vielleicht sogar noch, ne, da ist das dann irgendwie was, ein spätes Frühstück, aber in L.A. ist es, glaube ich, schon echt eine Herausforderung. Wie einfach oder schwer ist das dann, weil da muss ja dann schon wirklich quasi echte Liebe sein, dass man sagt, ich gehe Samstag extrem früh, rolle ich mich aus dem Bett raus, weil jetzt spielt ja gleich Borussia Dortmund.
Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ist brutal. Also ich bin jetzt nicht der Frühaufsteher und Samstag um 5.30 Uhr aus dem Bett zu rollen, damit ich dann irgendwie noch 40 Minuten fahren kann, um dann in die Dortmund-Bar hier in L.A. zu stiefeln. Das ist schon nicht vergnügungssteuerpflichtig. Allerdings, ja, ist das halt, was die Leute machen. Und ist es zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich der Meinung bin, dass einfach extrem hoch anzurechnen ist. Viele Leute fragen sich ja, kann das wirklich ein authentischer Fan sein, aber ich würde dann erwidern, ich finde es fast höher anzurechnen, wenn jemand, der vielleicht sogar noch niemals in Dortmund war, geschweige denn in Deutschland, in Europa, sich um 5.30 Uhr jedes Wochenende aus dem Bett popelt, um dann sich dann in so einer Bar mit noch so ein paar anderen Gleichgesinnten morgens so ein Spiel anzugucken, wie dann irgendwie Dortmund-Augsburg, was dann meinetwegen 0-0 ausgeht. Und das dann einfach Woche für Woche wiederzumachen, das ist schon herausfordernd. Aber es ist auch irgendwie cool. Also ich kann mich noch erinnern, als unsere blauen Nachbarn noch in der ersten Liga waren, die Spiele sind ja immer um 15:30 Uhr. Da waren dann 40, 50 Leute in der Bar schon wirklich um 5.45 Uhr und haben da irgendwie Radau gemacht. Und das ist dann irgendwie auch total cool.
Ja, ich denke auch. Also ne, ich kann das jetzt aus meinen Erfahrungen von Asienreisen sagen, wo ich sagen muss, ich habe einige Leute in meinem Umfeld vorher gehabt, die gesagt haben, ja, die sind doch alles nur Marco Reus-Fans oder Erling Haaland-Fans. Und dann triffst du da Leute, die haben sich die ganze Geschichte von Borussia Dortmund draufgepackt. Die können dir noch sagen, wann Thomas Rosicki sich wie um welchen Gegenspieler gedreht hat. Also da geht dir das Herz auf. Und du stehst da irgendwo in Asien und denkst, das Absolut. Kann doch wohl nicht wahr sein. Und das, ja, du beschreibst es gerade, wird in den USA genauso sein. Ihr habt beide gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, ne, 45 Fanclubs, sehr heterogene Szene noch. Wie habt ihr denn entschieden, okay, diese Leute, die sollen mindestens dabei sein, wenn wir uns jetzt in Cincinnati treffen? Wie ging das?
Also wir hatten keine super klare Vorgabe. Und zwar ist halt wichtig, eben die breite Masse abzubilden von eben den angesprochen schon sehr aktiven, vielleicht ein bisschen weniger aktiven, aber erstmal sollte das Interesse da sein und auch das zeitliche Commitment. Es war halt eben ein Wochenende, freitags schon Anreise, Feiertage und Urlaub ist in den USA Mangelware. Und dann hatten wir ein paar, die wir auf jeden Fall dabei haben wollten, unter anderem natürlich die Brooklyn Borussen. Und dann auch noch ein meiner Lieblingsfanclubs aus Mexiko, weil die ja sehr positiv verrückt sind. Und dann haben wir gesagt, ja, einen Lateinamerikaner nehmen wir auch noch mit.
Ja.
Weil das für die auch einfach, für ganz Lateinamerika hat diese Club immer nochmal eine ganz andere Bedeutung.
Mhm.
Und wir wissen, dass die mit einer großen Anzahl an Leuten vorbeikommen, sich in Busse setzen über die Grenze und dann halt nach Cincinnati kommen und nach New York. Ja.
Super. Thilo. Ja. Wir haben das auch schon angesprochen, aber vielleicht nochmal ganz explizit. Wie gut vernetzt ist denn deiner Meinung nach unsere Fanszene in den USA, in einem riesengroßen Land? Das vergessen die Leute ja immer gerne auch mal. Wie groß dieses Land ist? Haben sich da jetzt mehr so alte Bekannte in Cincinnati getroffen oder ja, ist an diesem Wochenende vielleicht auch mal so ein ganz neues Netzwerk entstanden? Was würdest du sagen?
Ich denke eher Letzteres. Wie du schon sagtest, das Land ist ja ein Kontinent. Die Anreisen teilweise nach Cincinnati, die gingen über Nacht 6, 7, 8 Stunden. Einer kam aus Orange County mit zweimal Umsteigen, der war, glaube ich, 12 Stunden unterwegs. Das ist halt nicht so einfach, als wenn man irgendwie aus Applerbeck mal kurz irgendwie in die U-Bahn hüpft und dann irgendwie ein Bierchen zusammentrinkt. Ne? Demzufolge kennen sich Leute sicherlich schon oder zumindest die Fanclubs. Ne? Man vernetzt sich ja irgendwie in den sozialen Medien. Aber es ist nochmal eine ganz andere Geschichte, wie man persönlich gegenüber zu sitzen. Und dann machen die gleichen Erfahrungen durch, die zum Beispiel, die wir jetzt auch gerade besprochen haben mit deutschen Fans, wenn die hinkommen oder mit dir, wo du dann feststellst, wow, die kennen sich ja richtig aus. Ne? Die treffen dann andere Leute aus den USA, da kommt dann einer aus Miami und trifft dann jemanden aus Seattle. Und dann sitzen die zusammen und dann tauschen die sich aus über, was weiß ich, so ein Spiel vor 15 Jahren, was die beide zusammen geguckt haben und die total fasziniert hat. Ne? Und diese Momente, glaube ich, waren auch total wichtig in Cincinnati, dass da nicht nur irgendwie Ideen und Club-WM ausgetauscht wurde, sondern auch so ein bisschen Raum fürs Kennenlernen gegeben wurde. Und ich glaube, das ist total inspirierend für die Leute und ein Riesenschub auch für die Szene zu sehen, hey, da gibt es noch andere Gleichgesinnte, die ticken genauso wie ich, die haben die gleichen Leidenschaft, aber auch die gleichen Herausforderungen in ihren Gruppen. Und ich glaube, das hat so ein hoffentlich jetzt so eine Initialzündung gegeben. Wir haben auch schon gesehen, dass da jetzt mehr Austausch gibt, wenn man sich so mal persönlich ausgetauscht hat und diese Club-WM jetzt auch eine Möglichkeit ist, das nochmal zu verstärken und die Leute näher aneinander ranzukommen. Also wenn es nach mir gehen würde, hoffe ich, dass nach der Club-WM da einfach auch ein Fundament gewachsen ist, was dann stark genug ist, um uns in die nächsten Jahre zu tragen.
Ja, das wäre natürlich schön, absolut. Ihr müsst da jetzt natürlich nicht alle Punkte auflisten, aber wie habt ihr so ungefähr dieses Programm aufgebaut?
Also uns war auf jeden Fall wichtig, dass wir genug Zeit haben, dass wir Cincinnati sehen, dass wir ein Borussia Dortmund-Spiel gucken. Und dann hatten wir ein sehr schönes Datum über das Augsburg-Spiel, freitags Anreise, Stadion-Tour, lockeres Kennenlernen eben schon beim FC Cincinnati. dann Samstagmorgens früh raus in, wie soll ich sagen, in Hinterraum von einem Hotel haben wir dann das BVB-Spiel geschaut. Semi-erfolgreich, glaube ich. Ja,
den Raum haben wir schön in schwarz-gelb eingekleidet, aber das Croissant oder was auch immer, der Muffin ist uns ein bisschen im Halse stecken geblieben, sagen wir mal so.
Ja, und dann aber, also da muss man aber auch nochmal ein Lob an die Runde aussprechen und auch an Marks Ansprache. Dann sind wir nach dem Spiel in unseren Workshop-Raum gegangen.
Ja.
Und also ich habe selten so eine engagierte Gruppe gesehen, ja, die trotz kleinem Dämpfer dann nochmal richtig Vollgas gegeben hat und wirklich, ich glaube, alles an Ideen rausgefeuert hat, was sie auf dem Lager hatten. Und da hatten wir, glaube ich, einen sehr, sehr erfolgreichen Workshop. Das war auch richtig cool. Und sind im Anschluss dann, haben wir nochmal Toronto FC gegen Cincinnati gesehen, also ein Spiel live im Stadion, ja, um mal zu gucken, wie sind die Blöcke, wie ist das Stadionerlebnis, wie funktioniert da Fußball. Den Abend haben wir dann nett in der Kneipe ausklingen lassen. Sonntag dann spätes Frühstück, Zusammenfassung des Wochenendes und dann ja Verabschiedung.
Ja, also du hast es gerade schon anklingen lassen, also man möchte das am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen, aber das Heimspiel gegen Augsburg war ja wirklich ein Tiefpunkt dieser Saison und gefühlt irgendwie 15 Minuten später saßen wir dann da in diesem Raum vom Whiteboard und dann hieß es so und jetzt haut sie raus, eure guten Ideen. Und da kam ja, also erstmal großes Lob auch an euch von mir aus, was ich toll fand war, wie die Gruppe zusammengesetzt waren, also ganz unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Generationen. Ich finde, die Leute haben sich sehr gut ergänzt, waren auch wirklich offen für die gegenseitigen Ideen. Und wie du schon gesagt hast, Basti, ein richtig tolles Engagement. Also es haben sich offensichtlich alle vorher gute Gedanken gemacht, vielleicht auch nicht nur alleine, sondern auch innerhalb des Fanclubs irgendwie. Es kamen sehr, sehr viele Ideen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln zusammen. Jetzt ist nur die Frage, wir haben ja noch ein bisschen bis zum Turnier und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt alles noch in Arbeit im Hintergrund ist. Wie viele von den Ergebnissen und Erkenntnissen dürfen wir denn verraten von dem Wochenende?
Ja, ich kann ein paar Eindrücke teilen. Eindrücke, noch keine Ergebnisse. Also besonders beeindruckt hat mich dass auch da schon, also unser Motto Borussia verbindet einfach gelebt wird. Also ich glaube, das allererste, was kam, war, wenn wir mit Borussia Dortmund hier in der Stadt sind, wollen wir ein CSA-Projekt machen, von uns Fanclubs mitorganisiert, um halt der lokalen Community was zurückzugeben, gerade denen es nicht so gut geht. Und das hat mich schon, also das hat mich wirklich richtig umgehauen.
Du musst vielleicht kurz sagen, CSA, Corporate Responsibility, oder Corporate Social Responsibility.
Genau. Ja, genau. Es tut mir auch leid, manchmal kommt der eine oder andere Anglizismus durch.
Keine Sorge, wir sagen auch alle immer NLZ und ich wusste nie, was das ist, bevor ich bei Borussia Dortmund angefangen habe. Das ist hier die normalste Sache überhaupt.
Ich versuche es zu vermeiden. Ja, dann ging es aber auch ein Stück weit natürlich um die Fanclubs selber und deren Auftritt während der Club-WM. Und da kam dann raus, dass es sehr viel um Sichtbarkeit geht.
Ja.
Die Leute haben Bock zu zeigen, dass sie in einem Fanclub sind, dass sie da sind. Wir haben über Fanclub-Fahren gesprochen. Es wurde sich ausgetauscht darüber, wo man wie was produzieren lassen kann. Man wollte was hinterlassen. Es gab im Sinne von, also ob es irgendwo eine Wand gibt, wo man Aufkleber draufkleben kann, wo man als Fanclub sagen kann, hey, yo, ich war hier. Und dann ging es aber auch ganz, ganz klar Richtung uns, an Thilo und mich, dass wir uns halt Input eingeholt haben, was wir als Borussia Dortmund denn tun können, um eben unsere Fanclub-Vorsitzenden vor Ort zu unterstützen und eben aber jetzt auch Club-WM unabhängig, also darüber hinaus, ja, vorher einfach so grundlegende Basics, wo wir uns noch verbessern können. Das hat uns auch schon viel geholfen, ja.
Ist auch gerade schon erzähl ruhig, Thilo.
Sorry, dass ich nochmal reingrätsche, aber für mich eine wichtige Erkenntnis war natürlich auch, dass das auch so funktioniert. Also ich habe ja mit den meisten Leuten davor schon mal zumindest individuell irgendwie gesprochen und deswegen hatte ich auch eine Idee, wenn wir jetzt vielleicht den und den zusammenpacken, dann könnte das sehr befruchtend sein. Aber wir wussten es ja nicht. Wir haben ja noch nie vorher irgendwie die Möglichkeit gehabt, uns auf diesem Level so zu vernetzen und auch diesen Rahmen zu schaffen. Und auch nochmal ein großes Dank an den Verein, dass der da einfach auch mitzieht und das überhaupt hilft, sozusagen zu bereitzustellen. Aber wie ihr schon sagtest, also ich glaube, unsere Erwartungen oder zumindest meine wurden da total übertroffen. Was dann im Endeffekt dann bei rumkommt, das sehen wir ja dann. Aber alleine, dass dieser Austausch so engagiert ist und so fortgetragen wird, ist für mich halt wahnsinnig wichtig zu sehen. Denn ich denke, egal wie das jetzt bei der Club-WM läuft, das wird auch noch darüber hinaus tragen. Und das war ja auch so ein bisschen mein Ziel.
Ja. Und es ist auch gerade schon angeklungen, ich möchte da gerade nochmal kurz zurückspringen zu dem Heimspiel des FC Cincinnati, das wir besucht haben in der MLS. Ich muss ganz ehrlich für mich sagen, ich habe an dem Tag extrem viel über amerikanische Fankultur dazugelernt. Und Thilo, jetzt musst du dann auch gleich nochmal sagen, inwiefern das überhaupt stellvertretend für, ich sage jetzt mal, ganz Amerika steht, wie in Cincinnati Fußball geguckt und so weiter wird. Ich möchte aber kurz vorher nochmal erzählen, wir haben ja vor dem Spiel Kontakt zur Fanszene des FCC aufgebaut. Die haben uns wirklich eingeladen, hey, kommt vorm Spiel zu uns. Bei uns startet der Fanmarsch, also bei denen gibt es bei Heimspielen regelmäßig einen Fanmarsch. Und das muss man ja mal dazu sagen, obwohl wir die absolut schwierigste Farbkombination überhaupt mit nach Cincinnati bringen, denn Cincinnati ist wahrscheinlich größter Rivale, der heißt Columbus Crew, der trägt halt schwarz-gelb. Und so ehrlich müssen wir sein, also da gab es beim Fanmarsch auch so ein paar verwunderte und auch ein paar böse Blicke, aber so die überwiegende Mehrheit war absolut offen uns gegenüber, interessiert an der Idee, so hä, jetzt läuft hier eine Gruppe aus Dortmund mit, wie kommt das denn, warum sind die bei uns in der Stadt? Also ich habe das überwiegend echt sehr positiv wahrgenommen und es gab halt auch ein paar Lieder, da musste ich echt schmunzeln, die so beim FCC gesungen werden, die wir halt auch aus Dortmund kennen. Ne? Nur mit einem leicht anderen Text, aber die Melodie ist ähnlich und unsere Leute, jetzt kommt mal ein kleiner Ausschnitt, die haben das dann auch beim Fanmarsch ein bisschen gehijackt. Also insgesamt total überraschend zu sehen, dass da hunderte Fans so einfach so mitten durch die Stadt ziehen. Also jetzt für mich, ne, alle Straßen abgeriegelt. Die haben jede Menge Rauchtöpfe gezündet auf dem Weg und alles offenbar überhaupt kein Problem für die lokale Polizei. Komischerweise vermummt waren trotzdem ein paar von den Jungs. Das habe ich da jetzt nicht so ganz verstanden, die ganz vorne mitgelaufen sind. Aber es wird tatsächlich offenbar auch gerne gesehen, dass Passanten den Fanmarsch filmen. Einer hat von oben auch noch so ein bisschen Dosenbier runtergereicht und so vom Balkon aus. Wie habt ihr beide das alles wahrgenommen? Und Thilo, vielleicht fangen wir bei dir mal an mit der Frage, die ich gerade schon gestellt habe. Inwiefern würdest du sagen, dass das jetzt typisch für die Fankultur in den USA war?
Ich denke, Cincinnati ist schon einer der besseren Szenen, einfach weil da natürlich auch ein paar Sachen zusammenkommen, wie, und darüber werden wir wahrscheinlich gleich noch sprechen, das Stadion und die Infrastruktur ist natürlich top,
ja.
Direkt in der Stadt. Das kommt natürlich auch nochmal hilfreich hinzu für so einen Fanmarsch, wenn man nicht irgendwie noch 10 Kilometer außerhalb der Stadt latschen muss, sondern das schön zentral hat. Und ja, diese Fanmarsch und dieses Vorspielgeschichte, das ist schon relativ typisch. Das sieht man relativ viel und da ist natürlich auch so ein bisschen so eine Entlehnung aus dem College-Sport und auch dem American Football mit diesem Tailgaten, dass man halt vor einem Spiel das so ein bisschen zelebriert, zusammenkommt, irgendwie da groß auffährt. Das sieht man durchaus auch in anderen Szenen und anderen Stadien rund ums Land. So die großen Gruppen wie zum Beispiel Atlanta, ne, die ziehen ja auch, glaube ich, die haben einen Zuschauerschnitt von 45.000, 50.000, da kommt dann auch schon ein bisschen was zusammen. Natürlich gibt es auch Vereine, die ein bisschen kleiner sind, aber so, ich könnte schon mindestens ein Dutzend Szenen würden mir einfallen, wo ich sage, okay, da ist regelmäßig vorher Bambule mit Rauchtopf, mit Trommeln, mit Einsingen, mit Barbecue, mit Tailgate und so weiter und so fort. Und das wächst auch stetig. Ich glaube, da ist die MLS eigentlich auch ein bisschen besser als ihr Ruf. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Calling Card. Also das, was die Leute am Fußball hier an der MLS fasziniert. Denn wenn ich in die anderen Major Leagues gucke, also NBA, NFL und so weiter und so fort, da hast du als Zuschauer normalerweise nicht diese Möglichkeit, dich so stark einzubringen vorher und auch nicht im Stadion. Ich glaube, das ist genau das, was die Leute daran auch so ein bisschen fasziniert. Und dann ist es natürlich auch logisch, wenn die das dann dementsprechend so durchziehen und so zelebrieren.
Okay. Du hast es angesprochen, dann lass uns über das Stadion sprechen. Das TQL Stadium in Cincinnati. Ja, ein wirklich noch recht neues und modernes Stadion, erst vor 4 Jahren eröffnet. Wir haben gelernt, es gibt dort, wir hatten ja eine Stadionführung, 41 verschiedene Biersorten vom Fass. Es passen nur 26.000 Leute rein und das ist tatsächlich sogar für die jetzt so Local Soccer Bubble da Also die lokale Fußballszene ein bisschen wenig, denn also die Vertreter vom FC Cincinnati haben gesagt, sie haben bei 20.000 Dauerkarten im Verkauf gesagt, okay, Obergrenze erreicht und mehr verkaufen wir nicht. Und es gibt wohl eine Warteliste mit 5.000 Namen drauf. Also Cincinnati, definitiv eine Stadt, die ja Fußball angenommen und ich behaupte jetzt auch mal lieben gelernt hat. Ja, was meint ihr, Basti? Wie hast du die Fankultur und wie siehst du auch das Potenzial Fußball in dieser Stadt?
Also ich fand Cincinnati all in all eigentlich schon richtig cool. Zum Thema Marsch zum Stadion. Also man kennt ja diese Marching Bands aus anderen US-Sportarten. Ich stand da irgendwann in der Mitte so einem quasi Orchester auf dem Weg zum Fußball. Das war für mich dann doch schon irgendwie auch besonders.
Ja,
ja, wild und amerikanisch. Ganz schön an dem Ritual fand ich aber, dass sie dann tatsächlich von Kneipe zu Kneipe gezogen sind, ja, und quasi ein Fanclub nach dem anderen eingesammelt haben. Also wir sind gestartet an der Kneipe, die am weitesten weg ist vom Stadion und haben dann nach und nach die Fangruppierung eingesammelt. Das war, fand ich, ein sehr, sehr schönes Ritual, dass am Ende dann alle zusammengekommen sind. Ja, und das Stadion, also ich finde es sehr cool, dass wir das spielen. Ist schon ein Brett und ist auf jeden Fall auch, hat mehr Charme als manche andere Stahlrohrschüsse, die wir aus der Bundesliga kennen.
Ja.
Und aber du hast gerade auch schon angesprochen, da hatte aber auch jede dieser Biersorte quasi seine eigene Lounge. Also wir haben ja da diese Stadiontour bekommen und gefühlt haben wir nur Loge an Loge an Loge gesehen. Und da sieht man dann ja auch schon, dass da das Fußballleben dann doch schon recht kommerzialisiert auch konsumiert wird. Ja. Von den Preisen dann, also den Bierpreisen mal ganz abgesehen.
Ja, und sie hatten, also auf der einen Seite fand ich das überragend, dass sie so eine Umlaufebene haben, die total offen ist und du also quasi, wenn du auf dein Bier wartest oder auf was auch immer wartest, du hast immer die Action im Blickfeld, was aber auch bedeutet, und das habe ich beim Spiel auch gesehen, viele lungern dann da halt irgendwie rum, quatschen so ein bisschen und nebenbei läuft halt noch Fußball. Ja, ist alles ein bisschen anders. Apropos anders, ne, es gab ja dann auch eine Pyro-Show vorm Spiel auf dem Rasen bei Toren für ein FCC, wird dann ja quasi noch vor der Fantribüne automatisch, werden auch so Rauchtöpfe geöffnet und die Vereinsfarben blau und orange nebeln dann diese Stehplatztribüne ein. Also orchestriert von der Stadionregie. Maximal ungewöhnlich, oder? Was ist euer Eindruck?
Absolut ungewöhnlich. Ich glaube, Tilo wird mir beipflichten. Der Amerikaner liebt die Show und weiß auch, wie man sich in Szene setzt. Auch für die Kameras oder insbesondere für die Kameras. In Dortmund ist es undenkbar und das ist auch gut so.
Ja. Tilo, was sagst du?
Ja, für mich ist, also ich finde das halt einfach amerikanisch pragmatisch. Also es ist ja nicht so, dass die Stadionregie das macht und keiner von den Fans das will, sondern die Fans wollen halt Pyro, der Verein möchte halt keinen Wildwuchs, aber der anerkennt zumindest durchaus den Wert, den optischen Wert davon. Und so kommt man halt eben zusammen und sagt, okay, dann machen wir das halt unter Aufsicht, wir packen die Dinger an den Kapo-Stand, da gibt es dann halt einen Feuerbeauftragten und ja, daher finde ich das durchaus völlig in Ordnung. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Strafen hier extrem hoch sind. Also gibt es drakonische Strafen, wenn da mal eine Fackel gezündet wird im Block. Die Leute werden auch gefunden und dann auch von der MLS gesperrt. Da gibt es wirklich kein Pardon. Und die MLS kann das ja quasi über alle Clubs in Amerika machen und teilweise noch darüber hinaus. Und auch von der Polizei gibt es da kein Pardon. Also die Nachsicht, die der eine oder andere Fußballfan in Deutschland dann doch genießen kann, manchmal, die gibt es hier nicht, das Verständnis ist einfach noch nicht da und von daher, ja, ist das halt so ein Kompromiss, warum ja nicht?
Ja. Noch was ich interessant war, also erstmal finde ich, nochmal zum Stadion zurück, ich finde es super, dass es ein Fußballstadion ist und jetzt nicht ein umfunktioniertes Footballstadion. Es gibt eine dezidierte Stehplatztribüne, auf der wir ja, wenn ich das richtig verstehe, an einem der beiden Spiele sozusagen, wird das dann auch der BVB-Fanblock sein, beim ersten, ne?
Nee, beim zweiten tatsächlich.
Beim zweiten, ja. Okay. Also gegen Ulsan dann?
Gegen Ulsan. Also wir werden beide Tribünen sehen. Okay. Wenn man beide Spiele mitmacht.
Genau. Einmal auf der einen Seite, einmal auf der anderen Seite. Und dann machen wir die Sitzplatztribüne halt einfach auch zur Stehplatztribüne, ist ja ganz klar. Was es aber gibt bei den Wellenbrechern auf der Stehplatztribüne, sind so ganz viele Bierbecherhalter. Also so wie oben auf der Süd, quasi so safe standing, aber quasi jeder Platz hat auch noch einen Bierbecherhalter. Auf den ersten Blick habe ich gedacht, ja, großartige Idee. Aber Basti, du hast schon im Stadion zu mir gesagt, na, wäre in Dortmund wahrscheinlich nicht alltagstauglich, oder?
Nee, also ich glaube, ich habe zu dir gesagt, ja, je nach Gegner und Spielverlauf würden die nicht lange am Wellenbrecher bleiben.
Ja, genau.
Also ich glaube.
Ist zu vermuten, ja.
Ist zu vermuten, ist nicht alltagstauglich in Dortmund, nein.
Okay, dann lass uns mal über die Spielorte sprechen, die wir haben. Wir waren jetzt sehr viel bei Cincinnati. Unser erstes Spiel am 17. Juni ist ja in diesem riesigen MetLife Stadium. Da sind wir wieder bei einem Football Stadium, in dem Fußball gespielt werden wird. In der Nähe von New York gegen Fluminense aus Brasilien. Also vermutlich auch das Topspiel unserer Gruppe. Dann spielen wir am 21. Juni in Cincinnati gegen die Mamelodi Sundowns aus Südafrika. Ich habe gehört, 80% der südafrikanischen Nationalmannschaft spielt da bei den Mamelodi Sundowns. Und im letzten Gruppenspiel geht es eben wieder in Cincinnati am 25. Juni gegen Ulsan aus Südkorea. Also nochmal einmal New York, zweimal Cincinnati. Sollte der BVB diese Gruppe gewinnen, wäre das Achtelfinale im sehr beeindruckenden Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Sollte der BVB Gruppenzweiter werden, dann spielen wir das Achtelfinale in Charlotte. Ich kann mir vorstellen, die BVB-Fans hier in Deutschland, die vielleicht noch so ein bisschen damit liebäugeln, ihren Verein in den USA zu unterstützen, die schauen vermutlich zuerst auf New York, ne, so nach dem Motto, geil, könnte man die lang geplante New York-Reise tatsächlich auch mal mit einer Club-WM und Borussia Dortmund verbinden. Ich muss jetzt sagen, seit dem Besuch in Cincinnati würde ich eher empfehlen, die viel spannendere Reise oder das Reiseziel als Fan ist eigentlich Cincinnati, oder wie schätzt ihr das ein?
Also ich denke, dass viele BVB-Fans aus Deutschland genau das machen, was du gesagt hast und genau das geplant haben. Die verbinden erstmal ein Spiel in New York und gucken sich das an. New York ist eine wahnsinnig attraktive Stadt. Ich meine, Tilo kann da gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, da hat er schließlich gewohnt. Aber man kommt halt noch vergleichsweise, ich nenne das jetzt mal in einem dicken Anführungsstrichen, bezahlbar hin und zurück und kann das Ganze dann eben auch noch mit
Stimmt, das ist auch ein Argument, genau, absolut, klar.
Kann das Ganze auch noch mit einem BVB-Pflichtspiel verknüpfen. MetLife liegt allerdings in New Jersey und auch da kann Tilo, glaube ich, gleich noch was zu sagen. Am Ende ist das ein gigantischer Parkplatz und da ist nicht viel mehr außer dieses Stadion. Deswegen hier schon mal der Hinweis, man muss einige Zeit anreisen. Plant die Zeit ein, liebe Leute.
Vor allem, weil das Spiel um 12 Uhr mittags anfängt.
Genau. Und dann runde ich das hier nochmal ab. Also ich glaube, die US-Fans, für die ist das Spiel gegen Mamelodi Sundowns am wichtigsten und am relevantesten. Und zwar auch aus dem ganz einfachen Grund, dass es dann am Samstag stattfindet.
Ja.
Und auch da kein Urlaubstag für drauf geht. Und da man dann gut anreisen und abreisen kann. Also es gibt durchaus logistische Gründe. Aber am Ende ist für alle was dabei. Das finde ich gut. Ich persönlich fand Cincinnati spannend. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit zu Dortmund. Und im Gegensatz zu fast allen mir bekannten US-Städten, konnte man da zu Fuß rumlaufen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, absolut. Tilo, your turn.
Ja, also natürlich New York, alte Heimat. Da bin ich natürlich ein bisschen biased. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich war von Cincinnati schon auch begeistert. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Wie Basti schon gerade aufgezählt hat, ich glaube, das ist eher mit der Fußballkultur, so wie wir es kennen, irgendwo hinkommen, sich zentral sammeln, durch Kneipen ziehen und dann zum Stadion gehen. Ist da viel, viel besser logistisch aufgestellt als jetzt New York. Ich denke auch, die WM wird da einen viel größeren Fokus einnehmen in der Stadt und viel präsenter sein als in New York, weil New York ist halt der Big Apple. Da passieren tausend und eine Sache. Und selbst wenn da die Rangers spielen oder die Knicks im Madison Square Garden, das kriegt man nicht mit, wenn man irgendwie 20 Blöcke weiter unten ist. Da sieht man vielleicht mal ein Trikot. Ich glaube, in Cincinnati wird es deutlich stärker am Stadtbild sein und auch für die Leute da vor Ort deutlich interessanter werden. Wie du schon sagtest, MetLife, also auch nochmal für Leute, die das jetzt vielleicht hören und überlegen, da ihre Reiseplanung zu machen, ist in New Jersey. Das sind locker 30, 40 Minuten mit dem Zug aus New York raus. Wenn man sich entschließt, dort in der Gegend vielleicht ein Domizil zu beziehen, dann dem sei dann gesagt, na klar, man ist dann näher am Stadion dran, aber du wirst dann weit weg ab vom Schuss sein. Also jetzt die umliegenden Städte dort sind jetzt eher so Pendlerstädte, wo ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, da steppt der Bär. Und wenn die anderen Leute dann halt in New York sind, da wird man schon ein bisschen unterwegs sein. Also stellt euch darauf ein, da ein paar Mal umzusteigen und das ist so ein bisschen wie Regionalliga mit der Bimmelbahn irgendwie nach Münster fahren oder so. Also das wird schon ganz interessant.
Ja, aber finde ich, ist ein wertvoller Hinweis, sich vielleicht dann einfach zu überlegen, okay, ja, man muss rausfahren zu diesem Stadion mittags, guckt das Spiel, aber danach ist ja noch ganz schön viel Tag und den willst du ja wahrscheinlich nicht in New Jersey verbringen, sondern eher in New York. Von der Hinsicht her macht das wahrscheinlich schon dann Sinn, da auch
absolut
seine Zeit zu verbringen. Basti hat es gerade schon, finde ich, ganz richtig gesagt. Ich würde den Punkt nochmal aufgreifen wollen. Cincinnati und Dortmund. Also es ist ich wusste das auch gar nicht, wie viel also deutsche Geschichte und deutsche Wurzeln Cincinnati hat. Gefühlt hatte jede zweite Straße irgendwie einen deutschen Namen da. Dann noch dazu, ne, beide Städte haben eine Geschichte im Bierbrauen. Beide sind jetzt auch nicht so die Metropolen, ne, wenn du jetzt als jemand von außen auf Deutschland drauf guckst, nenn mir mal eine deutsche Stadt, da denkst du auch nicht sofort an Dortmund, so wie man bei den USA auch nicht sofort an Cincinnati denkt. Aber trotzdem, ne, beides echte Großstädte mit Charakter. Die Stadien, wir haben drüber gesprochen, liegen in beiden Städten so, dass man auch noch fußläufig am Spieltag von den Innenstadtkneipen zum Fußball kommt. Und beide Clubs, FFC und BVB, behaupten von sich selber eine herausragende Stimmung bei ihren Heimspielen zu haben. Ja, wir haben es eigentlich schon mal besprochen, aber vielleicht nochmal ganz explizit, wie sympathisch war und ist euch Cincinnati mit diesem Gesamtpaket gewesen?
Also für mich sehr sympathisch. Auch das ganze Stadtbild, es sind super viele Graffitis an den Wänden. Es ist alles recht bunt. Man hat sehr typisch amerikanische Architektur. Und es weht eben ein Hauch Fußball durch die Stadt. Und so eine Brauerei in jeder Ecke, das hat, fand ich schon sehr sympathisch.
Brauereien findet man problemlos. Ja, genau. Das stimmt. Thilo, sag mal auch noch was, ein paar Worte dazu, bitte.
Ja, ich denke, es ist schon wirklich auffällig, wie stark die deutsche Geschichte da so ein bisschen durchschimmert überall, die Leute da auch wirklich interessiert sind. Cincinnati hatte halt einen großen Influx von deutschen Einwanderern im 19. Jahrhundert und das sieht man halt auch zum Beispiel in den Brauereien, aber halt auch irgendwie in der Geschichtsschreibung, in Häusernamen und so weiter und so fort. Das ist schon irgendwie cool und auch spannend irgendwie zu erforschen und daher glaube ich auch ein ganz interessanter Trip, wenn der ein oder andere Fan geneigt ist, das zu machen, auch ein paar Tage in Cincinnati zu verbringen und sich das selber anzugucken vor Ort. Also mir hat das auch gut gefallen.
Thilo, du hast jetzt schon ein paar Mal Tailgating-Partys erwähnt bei Sportevents, für die, die jetzt nicht wissen, was das ist. Was sind Tailgating-Partys?
Ja, Tailgating sind quasi dadurch entstanden, dass die Fans bei großen Sportereignissen ja meistens mit dem Auto hier anreisen, nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das ist halt teilweise so anstrengend, dass man irgendwann sich gesagt hat, wisst ihr was, wir fahren einfach ganz früh hin und fangen dann einfach schon an vorzuglühen, wie man wahrscheinlich auf Deutsch sagen würde. Ja. Nur wenn man das in Deutschland macht, dann bringt halt, keine Ahnung, der ein oder andere einen Sixer mit und vielleicht irgendwie noch eine Wurst auf der Faust. Hier ist das so eine Artform geworden, also eine Kunstform. Zum Beispiel in Los Angeles, da gehen die Tailgates teilweise um 7 Uhr morgens los, wenn das Spiel 7.30 Uhr abends ist und okay. Die stellen dann Zelte auf, da gibt's dann die Supportergruppen organisieren teilweise Live-Musik, also da kommt dann irgendwie eine Band und spielt eine halbe Stunde zwischen den Dutzend Supportergruppen, die dann da ihre Zelte aufgebaut haben, also der Aufwand ist, die Logistik ist schon beeindruckend für mich so zu sehen, ja, also da wird dann auch teilweise zusammengelegt und wird gesagt, jeder Supporter zahlt irgendwie $20 in die Kasse und dann gibt es dafür irgendwie ein Grillbuffet. Ja? Und dann haben die aber nicht nur irgendwie eine Wurst und einen Nackensteak, das gibt es Gott sei Dank sowieso nicht hier, sondern halt irgendwie die komplette Bandbreite an Fleisch, natürlich auch sehr Hispanic geprägt. Also das ist schon eine sehr dezidierte eigene Kultur. Und man merkt natürlich auch immer so die Abfärbung aus dem Football- und College-Bereich. Sei es nur, weil eines von den Zelten meinetwegen, da steht dann irgendwie LA Raiders, LA nicht mehr, Las Vegas Raiders drauf oder so. Also das sind dann Leute, die das dann auch an anderen Sachen organisieren. Und ja, viele Deutsche sind immer schwer begeistert. Ich kann mich erinnern, Ovo fand das auch immer sehr interessant, als er in den USA war. Und ja, eine sehr coole Art, sich aufs Spiel einzuschwören. Also es macht schon Spaß.
Wobei wir, ich denke, das kann ich sagen, in New York das wahrscheinlich anders erleben werden, weil wir haben es ja schon gesagt, Anpfiff ist schon um 12 Uhr. Jetzt hast du gerade erzählt, dass das teilweise früh losgeht, aber ja, ist wahrscheinlich jetzt für New York jetzt nicht so groß zu erwarten, ne? Weil mit der ganzen Anfahrt und dem ganzen Pipapo, da, ich meine, da frühstückst du ja maximal und fährst dann eigentlich zum Fußballspiel, oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg, Thilo?
Ich sehe das genauso. Also da kommen zwei Faktoren zusammen. Einmal die Zeit. Da ist ja kaum Zeit, um sich vorher irgendwie groß einzunisten. Und das andere ist natürlich auch die Logistik. Also die Leute, die anreisen, die kommen ja mit dem Flugzeug und bringen nicht in privaten PKW mit. Und stimmt, ja. Für die Dinge, die normalerweise da aufgebaut werden, also braucht man nicht nur einen PKW, sondern eigentlich einen Pickup-Truck. Ja? Und das wird halt alles einfach nicht gegeben sein. Ich glaube, die meisten Leute werden eher Montagabend wahrscheinlich noch irgendwo zusammensitzen und ein paar Bierchen trinken. Und dann gibt es Dienstag Frühstück und dann geht es ab zum Stadion. Also ja, ich glaube, logistisch und zeittechnisch macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn in New York mit irgendwie Tailgating. Also wer das da erwartet, der wird wahrscheinlich enttäuscht werden.
Aber dann dafür dann nachher den Sieg gegen Fluminense feiern, ne? In New York. Das kann ja auch sehr, sehr, sehr gut werden. Da gehen wir jetzt einfach mal von aus. Ich blick jetzt mal so ein bisschen in die Glaskugel. Wenn wir weiterkommen sollten, und so ehrlich müssen wir sein, das hoffen wir einfach auch alle mal, dass wir so ein Stück weit, ja, mal mindestens Zweiter werden in der Gruppe. Was wäre uns dann eigentlich lieber? Also Atlanta, wie gesagt, dieses beeindruckende Stadion da, Mercedes-Benz Stadium Atlanta, oder Charlotte? Charlotte kenne ich jetzt gar nicht. Also ich weiß nicht, Thilo, willst du anfangen? Was wäre dein Favorit? Wenn wir es uns aussuchen
können. Oh, ich habe keinen Favorit. Also ich war vor kurzem in Atlanta und habe da auch mich mit dem lokalen Fanclub getroffen. Sehr, sehr coole Leute. Also für die würde es mich auch schon persönlich freuen. Und wie du schon sagtest, Mercedes-Benz ist natürlich auch ein interessanter Venue. Nichtsdestotrotz, Charlotte hat natürlich auch ein sehr großes Footballstadion. Und die lokale, der lokale MLS-Club, der hat eigentlich auch einen relativ guten Support. Und wir haben auch Fangruppen in den Carolinas. Von daher ist es mir fast egal, ehrlich gesagt. Ich würde mich für beide freuen. Und ich denke, beide Sachen werden halt können ein cooles Erlebnis werden. Und ja, lassen wir uns mal überraschen.
Bei mir ist ganz klar Atlanta. Erstmal sind wir dann Gruppenerster. Und zweitens war ich da noch nicht. Und würde dann da auch noch einen Haken dran machen können. Von daher für mich ganz klar Atlanta. Und noch einmal zu dem, was rund um die Spiele passieren wird. Also natürlich machen wir da vereinsseitig, basteln wir gerade am Rahmenprogramm. Thilo hat ja schon gesagt, am Vorabend zum Spiel haben wir da schon die eine oder andere Geschichte geplant, dass wir da mit allen BVB-Fans, die wollen, zusammenkommen können und eben das eine oder andere Bierchen trinken. Also das wird schon drin sein.
Ja, also ich glaube, wir können wirklich hier schon mal sagen, also suchen muss sich da niemand. Mhm. Also irgendwie versprenkelt herumlaufende BVB-Fans, die nicht wissen, wo muss ich jetzt hier hin. Das wird es garantiert nicht geben. Abschließend, ich weiß auch nicht, inwiefern wir das jetzt schon sagen können, aber was glaubt ihr, wie könnte der BVB-Support höchstwahrscheinlich in den Stadien aussehen? Wie wird er sich vielleicht auch anhören? Und ja, wie viel Vorarbeit liegt jetzt noch vor euch, vor uns, bis es dann am 17. Juni mit dem ersten Spiel gegen Fluminense losgeht?
Ja, also das ist natürlich wirklich noch Glaskugelleserei. Ich weiß, dass der eine oder andere US-Fan bei unseren Liedern textsicher ist, als man jetzt auf den ersten Blick vermuten würde.
Ja.
Aber wir haben natürlich auch Fans von knapp 100 Fanclubs aus Dortmund vor Ort. Also das ist ja auch schon eine gigantische Zahl. So, die sind auch in dem Stadion und dann wird man mal schauen, was sich da vor Ort entwickelt. Und konkret für uns zu tun, gibt es wirklich noch einiges. Also wie gesagt, wir arbeiten an dem Rahmenprogramm und dann sind wir noch eng im Austausch mit der FIFA und dann geht es auch noch an die ganz normale, in Anführungsstrichen, Spieltagsvorbereitung, Stadionregularien einholen, Faninfos schreiben, gucken, welche Materialien erlaubt sind und so weiter und so fort. Also da ist noch ein bisschen was zu tun.
Alles klar. Karten für die Spiele gibt es übrigens. Und zwar habe ich gerade eben nochmal geguckt. $153 kostet das teuerste Ticket für unser erstes Gruppenspiel. $78 das günstigste. Beim zweiten Gruppenspiel sind die Preise ähnlich. Gegen Ulsan im letzten Gruppenspiel, wo wir dann die Stehplatztribüne haben, da kann man schon ab $50 ins Stadion. Tickets gibt es auf der Seite der FIFA. Ja, oder wenn ihr die Spiele vom Sofa aus schauen wollt, DAZN überträgt tatsächlich das komplette Turnier kostenlos und frei empfangbar. Thilo, danke, dass du die Zeit genommen hast. Ja, bei uns in der Geschäftsstelle, ich glaube, wir sind jetzt wirklich die einzigen hier noch auf der dritten Etage, die hier rumlungern. Und ja, du, keine Ahnung, frühstückst jetzt wahrscheinlich, ne?
So sieht's aus. Ich mache mir erstmal ein Käffchen.
Sehr schön. Auf jeden Fall danke, dass du die Zeit genommen hast, Thilo. Ich freue mich jetzt schon aufs Wiedersehen und hoffe, dass wir weit kommen werden und eine richtig gute Zeit haben werden.
Tito und besten Dank und bis bald in Amerika.
Sehr schön. Basti, danke auch nochmal für deine Zeit. Ich bin gespannt, wie die FIFA-Club-WM am Ende wird, so was das wie dieses Turnierformat am Ende dann auch ankommt, wie wir vielleicht, keine Ahnung, in 10, 20 Jahren darauf zurückblicken. Wenn ihr noch mehr Eindrücke von dem von uns besprochenen Treffen in Cincinnati wollt, wir laden heute noch ein Video bei BVB TV hoch. Könnt ihr ohne Abo sehen. Einfach www.bvb.tv im Browser eingeben und los geht's. Das war's von uns. Tschüss aus Dortmund.
Ciao.
Tschüss.
Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch diesen Podcast und lasst eine Bewertung da. Oder schreibt eine Mail an podcast@bvb.de. Danke und bis bald.